Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Marita Kallenbach-Lies
und Hans Wiechmann.
Wir starten in die Sendung mit einem lyrischen Werk von dem Kölner Liedermacher und Autor Reinhard Grebe, das wunderbar zur heutigen Wahl in Brandenburg passt. Im Rahmen des Welt-Alzheimer-Tages war der Pädagoge und Diakon Jens-Peter Kruse zu Gast in Hameln. Für die Spätlese berichtet Gabriele Lösekrug-Möller über den Vortrag Altersdiskriminierung in Deutschland. Gegensätze ziehen sich an. Das bestätigt auch die Hamelner Autorin Ula Klein in ihrer Geschichte Licht und Schatten. Über Kultur und deren Stellenwert spricht unser Redakteur Stefan Rickener mit dem Hildesheimer Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer. Und unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt setzt heute seine Betrachtungen über unsere Bräuche fort. Diesmal wird die Taufe beäugt. Zu guter Letzt erfahren Sie noch, wo sich bei uns in Hameln Menschen mit seelischen Erkrankungen hinwenden können.
Heute finden die Landtagswahlen in Brandenburg statt. Einen passenden lyrischen Einstieg serviert uns nun Jürgen Schormann. Er liest Reinhard Grebes Gedicht Brandenburg.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg. In Brandenburg ist mal wieder jemand gegen einen Baum gegurkt. Was soll man auch sonst machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass hier so viele weggehen aus Brandenburg. Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Brandenburg. Ich fühle mich heute so leer, ich fühle mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 3 Millionen. In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus im Schwedt ist heute Abend der Achim Menzel. Brandenburg. Berlin, ja, Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin und das will ich auch dahin. In Brandenburg ist mal wieder jemand voll in die Allee gegurkt. Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist ja nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet Mark Brandenburg. Brandenburg. Ich fühle mich heute so ausgebrandenburg in Berlin. Da kann man so viel erleben. In Berlin soll es übrigens wieder Wölfe geben. Brandenburg. Im Adlon ist heute Nacht Hillary Clinton. In Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg. Berlin. Ja, Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin. Berlin. Alle wollen dahin und deswegen will ich das auch. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.
Jürgen Schormann las das Gedicht Brandenburg von dem Kölner Liedermacher, Kabarettist und Autor Reinald Grebe.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg, Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Brandenburg, ich fühl mich heute so leer, ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 3 Millionen, in Brandenburg kann ich bald alleine wohnen, Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel, im Autohaus in Schwedt ist heute Achim Menzel, Brandenburg. Berlin. In Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet Mark Brandenburg, Brandenburg. Ich fühl mich heute so ausgebrandenburg. In Berlin kann man so viel erleben. In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Brandenburg. Im Adlon ist heute Nacht Hillary Clinton. In Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg. Berlin. Halleluja. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.
Menschen wollen immer älter werden, aber nicht alt sein, sagt der Pädagoge und Diakon Jens-Peter Kruse. Im Rahmen des Welt-Alzheimer-Tages am 21. September war er vergangenen Donnerstag zu Gast in der Hamelner Volkshochschule. Altersdiskriminierung in Deutschland war das Thema seines Vortrages. Von der gelungenen Veranstaltung berichtet für die Spätlese Gabriele Lösekrug-Möller.
Jens-Peter Kruse war bei uns und er ist der stellvertretende Vorsitzende der BAXO. Das ist der Zusammenschluss aller seniorenrelevanten Organisationen hier in Deutschland. Das heißt, viele, viele Menschen und ihre Interessen werden dort vertreten und es gibt dort einen sehr präzisen Blick auf das, was ist, auf Entwicklung und natürlich nimmt man auch Perspektiven in den Blick, weil die große Frage ist ja immer, wie geht etwas weiter, wie wird es sich entwickeln und wo müssen wir auch tätig werden, zum Beispiel gegenüber einem Gesetzgeber oder wir müssen Öffentlichkeit zu einem Problem herstellen. All das macht die BAXO ganz wunderbar und wir haben uns hier sehr gefreut in Hameln, dass er große Zeit hatte für uns. Es war ein sehr anregender Vortrag. Er gliederte sich in drei Abschnitte und das Angenehme war, er fing mit dem Thema geschenkte Jahre an. Er sitzt neben mir und wir können darüber noch einmal reden. Die geschenkten Jahre sind ja viele, Herr Kruse.
Ja, das sind sehr viele Jahre. Ich hatte das ja im Vortrag auch ausgeführt, dass wir in den letzten 100 Jahren 30 Jahre älter werden. Und wer heute in den Ruhestand geht, hat noch gute 20 bis 25 Jahre vor sich. Das sind geschenkte Jahre, die hat es früher so nicht gegeben. Und viele Ältere freuen sich auch auf die Zeit, weil sie in dieser Zeit etwas nachholen wollen, was sie im Laufe ihres Lebens immer vernachlässigen mussten.
Ja, dadurch kann natürlich auch Stress entstehen. Aber bevor wir dazu kommen, fand ich besonders wichtig den Hinweis, dass die sozialen Lagen im Altersschied auch sehr unterschiedlich sind. Ob es die finanziellen Möglichkeiten sind, die jemand hat. Wir wissen, gerade bei älteren Menschen gibt es sehr viel versteckte Armut oder auch eine größere Armutsgefährdung. Das ist sicher etwas, woran wir arbeiten müssen in unserer Gesellschaft. Aber diese vielen geschenkten Jahre sind ja nicht ein Dauerurlaub, sondern es macht ja auch einen Sinn, diese Jahrzehnte, müssen wir ja sagen, auch mit Sinn zu erfüllen, weil dann haben wir das Gefühl, uns geht es gut im Leben und wir fühlen uns wohl.
Ja, ich glaube das schon, dass diese geschenkten Jahre kein Dauerurlaub sind, sondern dass sie eine Zeit sind, die gestaltet werden will. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die eine Aufgabe für sich finden, dass sie darin einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben und dass sie zufriedener sind als Menschen, die, wenn man so will, dieses nicht haben. Ich glaube, dass für viele Menschen wichtig ist, dass sie auch Bedeutung für andere haben. Das kann in der Familie sein, das kann aber auch durch ein gemeinwohlorientiertes Arbeiten ausgelöst oder befriedigt werden.
Ja, das ist der Punkt, wo wieder viele Dinge zusammenpassen. Wir wissen, dass es in unserer Gesellschaft ganz viel Bedarf und eine hohe Nachfrage gibt, was eine soziale Begleitung und Unterstützung, noch niederschwelliger, eine Aufmerksamkeit und eine Offenheit für Nachbarschaft und ein Leben im Quartier bedeutet. Ich denke, da werden Senioren und Seniorinnen in Zukunft viel stärker gefragt sein. Man muss da nur die Interessenlagen und die Notwendigkeiten zusammenbringen. Und dazu bedarf es schon auch Angeboten, die diese Vermittlung herstellen.
Ja, ich denke, das ist so. Und ich glaube, dass die Quartiersarbeit eine gute Möglichkeit ist, wenn man so will, diese Menschen anzusprechen, weil sie im Quartier auch sehen, wo Hilfe und wo Arbeit notwendig ist. Von daher sehe ich das schon so. Und ich glaube überhaupt, dass diese Gesellschaft den Hilfebedarf, der in dieser Gesellschaft in den nächsten Jahren wachsen wird, nur bewerkstelligen kann, wenn die Älteren, wenn man so will, helfen, dass dieser Hilfebedarf auch entsprechend bearbeitet wird. Altenarbeit ist heute nicht mehr eine Arbeit nur für Alte, sondern ist auch eine Arbeit von Alten. Früher hat man gefragt, was kann die Gesellschaft für die Alten tun? Heute haben wir stärker zu fragen, was können die Älteren für die Gesellschaft tun?
Da sind wir an einem Punkt, der auch Gegenstand des Vortrags und der anschließenden Diskussion war, nämlich die Tatsache, dass ältere Menschen in der Tat mit jahrzehntelangen Erfahrungen aufwarten können. Unsere Gesellschaft aber stark daran orientiert ist, Informationen zu haben. Und so wurde auch herausgearbeitet, was nützen uns Informationen, wenn wir sie nicht mit Erfahrung verknüpfen. Erst dann gewinnen sie auch Wert für gute Entwicklung. Und insofern ist das ein großes Spannungsfeld, in dem Jung und Alte in unserer Gesellschaft zusammen sind, wie man Erfahrung und Information so zusammenbringt, dass wir uns alle miteinander gut weiterentwickeln können. Ein entscheidender Punkt war ja auch das Motto des Vortrages, die Diskriminierung, die wir haben, bezogen auf Alter. Und das hat zu Recht auch einen großen Teil des Vortrages angenommen, der sehr launig und anhand von Beispielen leider deutlich machte, dass allein die Frage des Lebensalters in Jahren ein Diskriminierungsmerkmal ist, wo wir hingucken, das fängt bei den Fahrzeugversicherungen an.
Ja, das Alter ist eine sehr heterogene Lebensphase. Und alle, wenn man so will, über einen Kamm zu scheren, wird den Einzelnen nicht gerecht. Man kann aufgrund des Lebensalters nichts über die Fitness, über das Interesse, über die Fähigkeiten und Kompetenzen eines Menschen sagen. Das war früher anders. Und von daher sind Altersgrenzen, die nur sich an dem Lebensalter orientieren und nicht an der konkreten Situation eines Menschen, eigentlich aus der Zeit gefallen.
Ja, Herr Kruse, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich will es beschließen mit einem Zitat. Das ist von Dieter Hildebrandt und der sagt, im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen.
Radioaktiv-Redakteurin Gabriele Lösekrug-Möller hatte Gelegenheit für die Spätlese mit dem Pädagogen und Diakon Jens-Peter Kruse über seinen Vortrag zum Thema Altersdiskriminierung zu sprechen.
Vor 60 Jahren war sie jung und wurde konfirmiert, errötend und erwartungsvoll, zum ersten Mal frisiert. 3 Jahre danach war sie verlobt, des Vaters Wunsch erfüllt. Die Hochzeitsnacht war in Stettin, die Sehnsucht ungestillt. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm, wie schön es damals war, von Kindern, Krieg, bestandener Gefahr. Nur manchmal zittert ihr Mund, nur manchmal zittert ihr Mund. Ja, Wilhelm war ihr einziger Mann, sie hatte ihn ganz gern, und Liebe davon sprach man nicht, so manches blieb ihr fern. Ob sie mal schön war, weiß sie nicht, er hat es nie erwähnt. Sie weinte, als er plötzlich starb, sie war an ihn gewöhnt. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm von dem, was doch niemals war. Champagner-Soupers, Diademen im Haar. Nur manchmal zittert ihr Mund. Nur manchmal zittert ihr Mund. Ihr Sohn, der schickte manchmal Geld, zum Schreiben kam er nie. Den Brief der Tochter las sie oft, er war voll Poesie. Vom Enkel hat sie nur ein Bild, sie hat ihn nie gesehen. Der Schwiegersohn hat's nicht gewollt, sie war ihm unbequem. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm, wie selten sie glücklich war, von ihrem Rheuma, der Angst, dem Katarrh. Und wieder zittert ihr Mund, und wieder zittert ihr Mund.
Einen Text, in dem sich auf zauberhafte Weise Gegensätze vereinen, hat uns diesmal die Hamelner Autorin Ulla Klein mitgebracht. Licht und Schatten, eine Liebesgeschichte. Es liest die Autorin.
Es gibt Menschen, die vom Schicksal dazu bestimmt sind, in Liebe und Harmonie zueinander zu finden, obwohl sie sehr verschieden sind und sich noch gar nicht kennen. So wie Fräulein Aurora Licht. Der Name Aurora leitet sich vom lateinischen Aurora Morgenröte her. Aurora war Gärtnerin und liebte die Morgensonne, wenn sich die ersten Sonnenstrahlen durch ihr weit geöffnetes Schlafzimmerfenster tasteten. Wenn der Hausrotschwanz noch vor Sonnenaufgang sein Lied zwitscherte und Kuno, der Hahn vom Bauernhof nebenan, seinen Hennen mit lautstarkem Krähen verkündete, dass er der Stärkste ist. Aus allem geht hervor, Fräulein Aurora Licht war ein Morgenmensch. Ganz anders Herr Juna Schatten. Der Name Juna wird im Japanischen für den Begriff des Mondscheins verwendet. Juna war Biologe und schrieb eine Doktorarbeit über die Breitflügelfledermaus, die in Europa heimisch ist und sich relativ gut beobachten lässt. Fledermäuse sind nachtaktive Tiere und vermeiden Lichtquellen. Herr Juna Schatten hatte empfindliche Augen und mied die Sonne. Hier stellt sich nun die Frage, wie kann man aus einem Morgenmenschen und einem Nachtmenschen ein Paar machen? Zufällig las Aurora in der Zeitung, dass sich in der kommenden Nacht bei klarem Himmel besonders viele Sternschnuppen zeigen würden. Ich werde zu der kleinen Anhöhe am Stadtrand gehen, dachte sie, und den Himmel beobachten. Vielleicht sehe ich eine Sternschnuppe und kann mir was wünschen. Juna hatte auch die Idee. Er wohnte ganz in der Nähe und ging zu demselben Berg wie Aurora. Beide standen jetzt in der klaren Augustnacht nebeneinander, ohne sich zu kennen, und schauten zu den Sternen. Zack, wischte wie ein Blitz eine besonders helle Sternschnuppe über den Himmel. Aurora und Juna flüsterten ihren Wunsch. Das Himmelslicht ließ ihre Augen funkeln, sie lächelten sich an und fühlten sich seltsam bewegt. Es war ein magischer Moment. Später würden sie erzählen, dass eine Sternschnuppe sie zusammengeführt hätte, was ja auch stimmte. Es machte nichts, dass sie so verschieden waren. Sie wurde sein Licht und er ihr starker Schatten.
Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Und das war immer für mich das Angenehme. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Darum war bei uns die Liebe immer frisch. Am Sonntag waren wir im Café. Dort lagen Illustrierte rum. Wir fanden unser Horoskop. Da wurden wir ganz plötzlich stumm. Da stand es schwarz auf weiß. Uns wurde es kalt und heiß. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Und wir passen überhaupt gar nicht zusammen. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Und laut Horoskop fällt Liebe unterm Tisch.
Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Darum soll ich für ihn gar nicht mehr entflammen. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Unsere Liebe aber fällt nicht unterm Tisch. Im Horoskop, da steht so oft, mit wem man glücklich wird. Und wenn man liest und glaubt und hofft, hat man sich oft geirrt. Was kann denn ich dafür? Ich liebe keinen Stier. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Darum gibt es bei uns gar keine Probleme. Er ist Wassermann und ich bin Fisch. Darum bleibt bei uns die Liebe immer frisch. Er ist Wassermann und ich bin Fisch.
Auf der Suche nach feinen, kleinen Kulturveranstaltungen schauen unsere Redakteure Dagmar Emels und Stefan Rickener auch gerne mal über den Tellerrand und finden immer wieder Erstaunliches und Interessantes. Heute spricht Stefan Rickener mit dem Hildesheimer Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer über Kultur und deren Stellenwert.
Der Begriff Kultur ist wohl so alt wie die Welt, sollte man meinen. Das Internet definiert Kultur als alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf bestimmten Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen beruhen und die sich wiederum in der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten ausdrückt. Die Politik hat den Stellenwert von Kultur in den vergangenen Jahren auch als sehr wichtig für die Entwicklung von Industriestandorten entdeckt. Ich wollte von Dr. Ingo Meyer, dem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, wissen, wie es denn mit dem Stellenwert von Kultur für Hildesheim aussieht.
Die Kultur, die belebt natürlich unsere Stadt in ganz besonderer Weise und wir wissen ja alle, dass Hildesheim auch eine wirklich besondere Kulturstadt ist, wo sehr, sehr viel passiert und davon profitieren wir als Gesellschaft insgesamt, selbst dann, wenn wir nicht ins Theater gehen und Kultur bleibt und ist schon immer wichtig gewesen.
Leider wird oft aber in großen Städten zwischen der Wertigkeit und somit der Förderung der sogenannten Exzellenzkultur, Oper und Theater, und den kleinen Kultureinrichtungen unterschieden. Dazu noch einmal Dr. Meyer.
Also die Differenzierung gefällt mir ehrlicherweise nicht, Exzellenzkultur, weil das, was die Kleinen machen, ist auch exzellent, aber eben auf andere Weise, mit wesentlich weniger wirtschaftlichen Ressourcen zugegebenermaßen. Ich finde, dass wir hier wunderbare kleine Einrichtungen haben und auch viele, meinetwegen Theatergruppen und andere Institutionen, die unsere Stadt wahrhaftig beleben und die immer wieder dazu führen, dass etwas Überraschendes in unserer Stadt passiert. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir so eine starke Kulturszene haben.
Aber die muss man dann auch nutzen. Viele kleine Einrichtungen klagen darüber, dass aus der eigenen Umgebung kaum Zuschauer kommen. Der Oberbürgermeister begründet seine seltenen Kulturbesuche mit fehlender Zeit.
Das mache ich von Zeit zu Zeit, aber meistens bei besonderen Anlässen.
Radio Tonkuhles Umzug und das 20-jährige Bestehen waren so ein Anlass. Und zweifellos gehört ein Bürgerradio zum Thema Kultur. Der Oberbürgermeister scheint es ernst zu meinen mit dem Stellenwert von Kultur.
Gott sei Dank hat Radio Tonkuhle hier auch Platz gefunden. Es ist ein echtes neues Kulturzentrum mitten in unserer Stadt, mitten auf der Fußgängerzone. Besser geht es nicht und Tonkuhle spielt da eben auch eine wichtige Rolle. Sie haben gesagt, sie geben gerade den Kleineren auch eine Stimme. Das ist aller Ehren wert, weil das würde sonst weniger gut funktionieren. Von daher, Tonkuhle ist ein Sender von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger und das ist genau das, was auch gewünscht ist.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Erinnern wir uns an diese Worte, wenn der Bürgersender irgendwann einmal Unterstützung braucht.
Unser Redakteur Stefan Rickener sprach mit Dr. Ingo Meyer, dem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim.
The rainbow way up high. There's a land that I've heard of once in a lullaby. over the rainbow, sky is all blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find
Unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, beschäftigt sich heute noch einmal mit unserem Volksbrauchtum. Diesmal beäugt er die Taufe.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte hier wieder Begriffe aus der Theaterwelt benutzen. Bei einer Taufe gibt es mehr Agierende als bei einer Geburt. Zwei Hauptrollen, den Pastor, der dem Säugling tauft, und, man staunt, die Mutter Jiriebsch, die Hebamme, in Nebenrollen der Eltern und der Paten. Und besonders auf dem Lande, als Komparsen, der Rest der buckligen Verwandtschaft. Das Berichten lege ich wieder in die bewährten Hände der Masurin Carla Karasch. Der Säugling darf nicht vor der Taufe nach draußen gebracht werden. Also wurde bald nach der Geburt getauft. Taufkleid und Taufkissen stellte die Hebamme. Nachdem das Kind gewickelt war, wurde der Junge in ein Frauen- und das Mädchen in ein Herrenhemd eingeschlagen, ehe das Taufkleid übergezogen wurde, damit die Kinder später auch heiraten und für Nachwuchs sorgten. Kleine Zwischenbemerkung: Solches Tun lässt sich beim besten Willen nicht aus der Bibel ableiten. Da müssen sich heidnische Vorstellungen in ein christliches Fest eingeschlichen haben. Vielleicht sollten wir einmal überlegen, was außer dem Osterfeuer heute noch so alles in unserem christlichen Abendland herumspukt. Nun weiter mit dem Bericht. Die Taufe fand am Sonntag nach dem Gottesdienst statt. Die Hebamme trug den Säugling in der Kirche vor den Altar. Während der Pfarrer eine kurze Ansprache hielt, legte die Hebamme den Paten kurz nacheinander das Kind in den Arm. Sie achtete aber darauf, dass der Junge von einer Frau und das Mädchen von einem Mann über das Becken gehalten wurde. Nach der Taufe übergaben die Paten dem Kinde ihren Patenbrief. In ihm war das Patengeschenk, meistens ein Geldbetrag, oft aber auch Glücksbringer, ein kleiner Kupfernagel, eine Stahlfeder oder auch Getreidekörner. Mein abschließender Hinweis: Die Sache mit den Glücksbringern ist wohl nicht auszurotten. Sie feiern in unterschiedlichen Formen immer wieder fröhliche Urständ.
Wie ein Sonnenstrahl am hellierten Tag wärmst du unser Herz, unsere Seelen, unser Gemüt. Wie das Farbenspiel in einem Morgenrot vertreibst du das Grau da am Himmel, so dass keiner mehr friert. Ein Blick nur Zukunft schauen.
Du bist ein Wunder und unser ganzes Leben.
Wenn wir zu dir stehen und alles für dich geben.
Du bist ein Wunder und uns versprechen wir dir, ja dir, allein.
Und seit du da bist, dreht sich für eine neue Welt. Ein großes Geschenk hat uns der Herrgott gegeben. Und drum bitte mein Heid, dass er dich beschützt, dein ganzes Leben.
Du bist ein Wunder.
In deutschen Arztpraxen gehören Erkrankungen des Seelenlebens zu den am häufigsten diagnostizierten Krankheiten. Und sie nehmen immer mehr zu. Neben Angststörungen leiden viele Menschen unter depressiven Verstimmungen, Depressionen, Stress oder Burnout. Ein Hamelner Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seelisch erkrankte Menschen mit verschiedenen Angeboten zu unterstützen, ist die Brücke e.V.
Die Brücke e.V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in der Kaiserstraße und es ist eine Begegnungsstätte für seelisch erkrankte Menschen und auch ihren Angehörigen und Freunden, die halt Kontakt brauchen oder Kontakt sich wünschen, auch Gespräche hier führen können. Und es gibt ein tagesstrukturierendes Angebot, wo die Menschen freiwillig kommen können.
Sagt die Sozialpädagogin Katrin Niebuhr. Jeder Besucher sucht sich aus der Angebotspalette das aus, was ihn persönlich anspricht. Und da gibt es einige Spitzenreiter.
Die Angebote, die irgendwie etwas mit Lebensmitteln, Essen, Gestaltung der Mahlzeiten, gemütliches Beisammensein, die sind sehr, sehr heiß begehrt. Also wie das gemeinsame Kochen, eine Suppe zubereiten, die Frühstücke, wenn wir mal einen Ausflug machen, also auch gemeinsam mit dem Picknick. Also das ist ganz wichtig, weil viele der Besucher, die kommen, sich halt nicht richtig ernähren und auch keine Lust haben oder keine Möglichkeit haben, weil sie einfach aus sich heraus es nicht können.
Jeden Dienstag wird gefrühstückt, jeden Mittwoch ein Süppchen gekocht und jeden Donnerstag ein Mittagessen. Es wird aber nicht nur kulinarisch Geselliges angeboten.
Also einmal gibt es Beratungsgespräche, das heißt, wenn ein Mensch kommt und braucht ein Ohr oder möchte sich einfach mal mitteilen und bekommt gerade keinen Termin bei einem Arzt oder bei einem Psychiater, da sind wir so eine Mittelfunktion. Also wir bieten Gespräche an und es gibt auch Gesprächsgruppen. Wir haben eine Depressionsgruppe, die angeleitet wird. Es treffen sich hier auch in den Räumen mehrere Selbsthilfegruppen, die sich einfach dann hier finden können und ihre Zeit miteinander verbringen und sich austauschen. Die Selbsthilfegruppen organisieren sich selbst, aber die Depressionsgruppe und Zeit für Gespräche nennt sich die andere Gruppe. Da ist jemand von uns dabei und gestaltet es mit, hört zu, begleitet halt.
Das Monatsprogramm wird regelmäßig verteilt. Man findet es aber auch auf der Homepage des Vereins. Eine ganz besondere Zusammenkunft ist die Malgruppe, erzählt die mit der pädagogischen Leitung betreute Katrin Niebuhr.
Die Malgruppe, die hat sich irgendwie zufällig gefunden. Und zwar ist eine Kunsterzieherin der Elisabeth-Selbert-Schule, die in Ruhestand gegangen ist, die hat gesagt, Mensch, ich habe Zeit, habt ihr Lust? Und die kommt wirklich seit 2012, die Eva Maria Kostros, ganz regelmäßig und malt mit uns. Und es ist unterschiedlich in der Besucherzahl, so ungefähr 10 bis 14 Personen, die regelmäßig kommen. Und alles ist okay. Jeder Mensch ist okay, der da ist, mit Stärken, Schwächen und wie er malt, was er malt, alles ist in Ordnung. Und was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der ist gewachsen in den letzten Jahren, die Hilfe untereinander. Also dieses Miteinander, also das ist auf einem ganz angenehmen Level angekommen.
Die Malgruppe biete ein ganz besonders entspanntes Miteinander, erzählt die bei der Brücke tätige Sozialpsychologin Nina Baugmeier.
Die Besucher können abschalten, sie können sich unterhalten und es entstehen auch Gespräche, während sie malen. Und das ist eben auch ein Aspekt, der ganz wichtig ist, weil das genau das ist, was sie brauchen. Es entstehen Gespräche, es entstehen auch emotionale Gespräche. Also es gibt auch manchmal ernste Gespräche, es gibt lustige Gespräche, es ist total unterschiedlich. Also und das merkt man, dass eben die Kunst den Gästen gut tut. Konkurrenzdenken ist gar nicht da. Jeder malt individuell anders. Es gibt Bilder, die von Postkarten abgemalt werden. Es gibt Emotionen, die aus dem Kopf heraus gemalt werden. Aber es gibt nie irgendeine Konkurrenz zwischen den Bildern. Die Bilder werden im Anschluss mit Eva Maria Kostros besprochen. Und dann sagt auch jeder was dazu. Aber es ist nie irgendwie was Negatives.
Vor 34 Jahren wurde die Brücke e.V. gegründet. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, seelisch kranke Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen und bietet Beratung, Begleitung und Betreuung an. Wir sprachen mit der Sozialpädagogin Katrin Niebuhr und der Sozialpsychologin Nina Baugmeier.
Wenn es brennt so wie jetzt, wird die Regel verletzt. Die besagt, misch dich besser nicht ein. Jetzt ist jeder gefragt, dass er Mitgefühl wagt. Lasst jetzt keinen zurück und allein. Das ist deutlich gescheiter und das bringt uns viel weiter als den Kopf gegen Wände zu rammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot: Wir stehen und wir halten zusammen. Diese Zeit ist kein Spiel,
sie verlangt von uns viel, vielleicht mehr noch als jemals zuvor. Wer jetzt strauchelt und schwankt, an Verstummen erkrankt, gerade dem öffne du Tür und Tor. Trotz Tod und trotz Teufel, man muss nicht verzweifeln und hilflos sein Schicksal verdammen. In der Stunde heißt das erste Gebot. Wir stehen und wir halten zusammen. Wie die Stürme auch toben, halt den Kopf immer oben. Selbst die finsterste Nacht geht vorbei. Ja, auch du taugst zum Held und zum Retten der Welt. Wie im Einzelnen ist einerlei. Diese Prüfung ist hart, diese Nichtgegenwart, diese unsichtbar leise Bedrohung. Jetzt Besonnenheit üben, Abstand halten als Leben gegen Gleichgültigkeit und Verrohung. Im Moment der Gefahr wird uns schlagartig klar, woher wir gemeinschaftlich stammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot. Wir stehen und wir halten zusammen. Wir stehen und wir halten zusammen. Wir stehen und wir halten zusammen. Wir stehen und wir halten.
Und nun haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie.
Demenz. Gemeinsam mutig leben, lautet das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tages. Wir wollen Sie nun noch auf die Abschlussveranstaltung in Hameln aufmerksam machen. Am kommenden Wochenende ist die Buchautorin Fatma Diktil in Hameln zu Gast. Zum Thema Migration und Demenz hat die seit 1988 in Köln lebende Türkin zwei Bücher geschrieben, aus denen sie vorlesen wird. Am Samstag, dem 28. September, findet die Lesung in der islamischen Gemeinde Hameln in der Hunoldstraße 3 statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Und am Sonntag, dem 29. September, liest Fatma Diktil um 11 Uhr im Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte ARA in der Alten Marktstraße 7C in Hameln.
Zum Thema Taschendiebstahl wird ein Gedächtnistraining Kriminalprävention angeboten. Verschiedene Übungen und Rollenspiele sollen dabei helfen, die Verhaltensweisen zur Vorbeugung von Taschendiebstahl zu verinnerlichen. Referentin ist Marion Sterner, zertifizierte Gedächtnistrainerin. Der Kurs Gedächtnistraining Kriminalprävention findet am Mittwoch, dem 25. September, im städtischen Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte ARA in der Alten Marktstraße 7C in Hameln statt, und zwar von 14 bis 17 Uhr. Die Kosten pro Person betragen 2 Euro. Eine Anmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202 1344 ist erforderlich.
Und wir haben noch eine kleine Vorschau auf die nächste Spätlese. Am kommenden Freitag, dem 27. September, feiert das Hamelner Sorgentelefon e.V. sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sprechen wir mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Ute Kurkowski. Zu hören sein wird dieses Gespräch am Sonntag, dem 29. September um 18 Uhr, hier in der Spätlese von Radio Aktiv. Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einer Äußerung einer bekannten Persönlichkeit. Heute zitieren wir den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain. Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Eine möglichst fähige Kosmetikerin wünschen Ihnen
Marita Kallenbach-Lies
und Hans Wiechmann.
Serie, sino a che io oggi non la impari, unica è la morte. Niente oltre, niente di più. E due i buoi legati al carro, e sono tre le parti del mondo, quattro le pietre di Merlino, che affilano le spade degli eroi, unica è la morte. Niente oltre, niente di più. E sul cammino che il tempo fa, cinque finora sono metà, e sono sei le erbe che nel calderone il nano mescolerà. Ia la 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 la. Sono i soli, sette le lune, otto sono i fuochi accesi a maggio, attorno alla fontana sono nove fanciulle che danzano alla luna, unica è la morte, niente oltre, niente di più. E dieci vascelli sono venuti, portandoci la guerra da lontano. Undici guerrieri sono tornati, quando erano 300, a partire, unica la morte, niente oltre, niente di più. E sul cammino che il tempo fa, cinque finora sono l'età, e sono 12 mesi che, giorno per giorno da sempre segnando va, ia la 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 la. Ancora sono i segni che tu puoi leggere nel cielo, guerra tra di loro han dichiarato,
questa che ti canto sarà la fine mica la morte. Niente oltre, niente di più. E allora la tromba suonerà, avremo fuoco e tuono, pioggia e vento, la serie dei numeri è finita. Per lui lo sai che non c'è serie, mica la morte, e due puoi, e tre le parti, e quattro le pietre, cinque l'età, e sei le erbe, e sette sono i soli, e sette le lune, otto sono i fuochi, e nove le fanciulle, ma dieci vascelli, e undici guerrieri, e dodici segni, e dodici mesi, e unica la morte.